Welle Wieselburg, der Podcast für alle, die hören wollen, was Wieselburg bewegt.
Herzlich willkommen zur neuen Episode der Welle Wieselburg, in der wir über Erlebnisse aus einer ganz besonderen Perspektive sprechen. Wieselburg ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts Austragungsort der 23. Europameisterschaft der Heißluftballonfahrer und wir haben die große Freude, mit zwei ganz besonderen Gästen zu sprechen. Ich darf heute Claude Weber aus Luxemburg begrüßen, den Jurypräsidenten der EM 2025 und den Piloten mit der Startnummer 9, Helmut Pöttler aus der Steiermark. Hallo und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt für dieses Gespräch.
Hallo.
Hallo.
Ja, meine erste Frage geht an euch beide. Ihr seid ja beide seit den 90er Jahren, glaube ich, mittlerweile Heißluftballonpiloten. Wann hat diese Faszination für das Ballonfahren begonnen? Was sind so eure ersten Erinnerungen daran?
Also meine Faszination hat in den Kindheitsjahren schon begonnen. Der erste Ballon ist bei meiner Oma zu Hause 1980 gelandet. Ich war 6 Jahre zu dieser Zeit. Mein Bruder und ich waren fasziniert und haben mit diesem Piloten quasi die Kontakte ausgetauscht. Es ist Briefkontakt entstanden und Schritt für Schritt quasi sind wir in den Verein hineingewachsen und ja, im Führerscheinalter eigentlich dann sofort den Pilotenschein gemacht. In den Kindheits- und Jugendjahren Sammlungen aufgebaut über Ballone, alles Mögliche von Aufklebern, Stickern, Postern, aber auch viele Kontakte und Briefe zu anderen Piloten aufgebaut und dadurch sehr früh schon viele Kontakte und gut etabliert im Ballonsport und speziell auch im Wettbewerbsgeschehen. Ich hatte das Glück, mein damaliger Vereinsobmann Gerhard Kindermann aus der Steiermark war Obmann des ersten österreichischen Montgolfieren- und Aerostatik-Clubs zur damaligen Zeit. Seine Tochter, die Elisabeth, ist heute auch Teilnehmerin an der Europameisterschaft und hat das Ganze weitergeführt. Und in diesem Verein hatte ich sehr viele Möglichkeiten, ist mir Tür und Tor offen gestanden. Und mein Vereinsobmann hat damals auch immer das gefördert, den Sport, nicht nur das Kommerzielle. Und dadurch bin ich seit 1996 eigentlich jetzt mittlerweile meine 30. Saison im Wettbewerbsgeschehen tätig.
Mhm. Claude, bei dir war es ja, glaube ich, ein paar Jahre früher sogar.
Ja, also bei mir war es in den 80er Jahren. Ich bin familiär ein bisschen vorbelastet gewesen und in Luxemburg gab es 1988 ein großes Jamboree, also große Meisterschaft mit vielen Ballonen und Luftschiffen und auch noch Special Shapes. Und da habe ich dann mit 17 Jahren entschieden, da gehst du mal hin, schaust du das als Zuschauer mal an. Und das habe ich gesehen, habe ich meinem Onkel, der damals da bei der Organisation dabei war und auch selbst Ballon gefahren ist, seit den 70ern, habe ich ihm gesagt, das will ich auch machen. Und dann habe ich gleich ein paar Monate später mit Theoriekursen angefangen über den Winter und seit 1990 bin ich dann auch Ballonpilot. Wettbewerbe habe ich nur sehr wenige zu Anfang gefahren. Als ich studiert habe, ja, um gut gut Wettbewerb zu fahren, muss man auch viel überhaupt Ballon fahren und trainieren. Das war in meiner Studienzeit nicht so wirklich möglich und dann war es nachher frustrierender als sonst was, nicht aufs Ziel zu kommen. Und ja, dann habe ich aber irgendwann den Weg in den Wettbewerb von der anderen Seite gefunden, war immer noch Ballon und auch gerne mal hier und da auf ein Ziel. Aber aktiv Wettbewerbe fahre ich in der Hinsicht nicht, aber halt eben schon seit langem Ballon.
Mhm. Wie wird man dann zum Jurypräsidenten? Wird man da gewählt oder bewirbt man sich?
Ja, also man über lange Zeit erwirbt man irgendwie eine Erfahrung in Wettbewerbsleitung. Das fängt bei nationalen Meisterschaften an, bis hin zu dann größeren Meisterschaften, auch mal bei einer WM dabei oder Europameisterschaft als Offizieller in der Auswertung und so weiter. Und langsam arbeitet man sich da ein bisschen mit der Erfahrung hoch. Und dann irgendwann ist es eine Möglichkeit, auf eine Liste zu kommen von Juroren, die ausgewählt werden können. Die werden dann vom Organisator, werden 6 vorgeschlagen, der CIA, also der Internationalen Verband. Und da werden dann von einem Juryboard, werden dann 3 aus den 6 ausgewählt, die dann zu dem Wettbewerb gehen. Und in diesem Fall haben sie halt mich ausgewählt, Ja, genau, und so bin ich dann hier gelandet. Mhm.
Jetzt habt ihr ja in euren Jahren, wo ihr Ballonfahrer seid, sicher auch schon einige Erfolge gehabt. Über welche habt ihr euch da besonders gefreut?
Also ich habe 9-mal die Staatsmeisterschaft in Österreich gewonnen. Sehr erfreulich sind natürlich Heimsiege. Wenn man in seinem Heimatort, Heimatgebiet, wenn es da eine Veranstaltung gibt und man kann dort gewinnen, mit all den Leuten, die man gut kennt, die einen unterstützen, also das sind für mich doch die Highlights, die sehr prägend sind, längerfristig.
Ja, als Wettbewerber habe ich da keine so Erfolge aufzuzeigen. Für mich war es eigentlich in dieser ganzen Zeit auch als Offizieller in den Wettbewerben immer wieder spannend, neue Positionen, neue Aufgaben zu übernehmen. Und dann irgendwann ist es schon, wenn man da ein bisschen ambitioniert dran rangeht, eine ganz, ganz große Ehre, wenn man eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft leiten darf. Das habe ich ein paar Mal machen dürfen und das ist eine sehr, sehr große Ehre. Das erste Mal ist natürlich immer besonders und da ist man sehr, sehr glücklich drüber und ein bisschen stolz natürlich auch, dass man das, also es ist ganz einfach eine große Ehre, eine Herausforderung auch zum ersten Mal. Ja, und vom Fahren her muss ich dann ehrlich sagen, dass ich auch sehr gerne fahre und immer auch mal hier und da auf Ziele, selbstgesetzte Ziele fahre oder Ziele anfahre, die ich mal in einem Wettbewerb gesetzt habe. Und wenn ich die dann treffe, das ist mir dann auch schon mal passiert. Da bin ich auch ganz glücklich, dass ich denke, ja, die Aufgabe, die du da gesetzt hast, hättest du auch fahren können. Aber klein im großen Wettbewerb, wo man mit 80 oder 100 Ballonen fährt und nicht nur eine Aufgabe hat, sondern 5, 6, wie wir hier gesehen haben, das ist dann schon eine andere Nummer. Also da habe ich sehr hohen Respekt vor dem, was die Piloten da leisten, weil es ist ja auch, man hat es gesehen in den letzten Tagen hier, eine unheimliche Konzentration, die abgefordert wird von jedem, da über 2, teilweise 3 Stunden voll konzentriert im Ballon, nicht nur den Ballon zu fahren, sondern auch Entscheidungen zu treffen. Also das ist dann noch eine Nummer größer.
Ich glaube auch, es schaut von herunten viel ruhiger aus, als es dann in Wirklichkeit ist, oder?
Ja, Stress ist vielleicht übertrieben im Korb. Es gibt Aufgaben, die leichter zu bewältigen sind, die typischen Zielanfahrten. Man hat das Ziel optisch vor sich schon, aber auch in technischer Form, auf Tablet, auf Computern, wo man quasi seine Anfahrt mitbeobachten kann, wo man seine Windrichtungen sieht, GPS-Systeme, was auch immer. Jeder sich hier als persönliche Ausrüstung hier zusammengestoppelt hat. Dann gibt es Aufgaben, die mittlerweile virtuell sind, die in der Luft passieren. Profile, die man fahren muss, Punkte, die man treffen muss, Lufträume, die man zur Verfügung hat für gewisse Aufgaben. Und es ist sehr viel Rechenleistung notwendig im Kopf, virtuelles Denken, sich im virtuellen Raum zu bewegen und das Ganze quasi sehr exakt abzuwickeln, um auch Punkte dazu zu erreichen, ist natürlich nicht einfach. Und speziell, so wie es hier bei einer Europameisterschaft ist, sind die besten Piloten Europas, die sich hier messen. Und es ist unwahrscheinlich, wenn man die Leistungen und die Ergebnisse sieht, wie genau es möglich ist, gewisse Aufgaben zu fahren. Und das ist schon faszinierend und zeigt auch das, wie hoch die Konzentration, wie hoch das Können sein muss, um diese Aufgaben zu bewältigen.
Es ist ja so, dass man jetzt einen Heißluftballon nicht wirklich lenken kann. Das heißt, man ist tatsächlich von den Luftschichten abhängig, in welche Richtung der Wind geht. Das heißt, in verschiedenen Schichten habe ich verschiedene Windrichtungen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Es ist sehr oft so, dass die mit den verschiedenen Höhen verschiedene Windrichtungen gegeben sind. Speziell in Wieselburg jetzt haben wir zum Beispiel eine Höhe von 9000 Fuß zur Verfügung. Das sind fast 3000 Meter Höhe, wo Winde vorherrschend sind, die weiß nicht, von Ost nach West wechseln, also wo wir teilweise an Tagen jetzt 4 Himmelsrichtungen fahren haben können. Und natürlich gilt es, diese Richtungen zu finden. Wir haben gute Informationen in Form von Windmessungen, Windmessteams, die uns Ballonaufstiege aufbereiten und die verschiedenen Höhen und Richtungen und Geschwindigkeiten auch vor dem Start und auch während der Fahrt messen. Wir haben Zugriff auf diese Daten, aber auch sehen es während der Fahrt, wenn wir unterwegs sind, zeichnen wir schon mit auf, wo sind wir unterwegs, in welchen Höhen haben wir welchen Richtungen. Und ja, da ist die Genauigkeit dann groß, wenn es viele Richtungen gibt. Und umgekehrt gibt es Tage, wo es markante Richtungen gibt, wo man sehr viel, auch sehr wenig Möglichkeiten zur Verfügung hat. Und da gilt es auch wieder darum, das Beste daraus zu machen. Also es ist natürlich dieses Spiel mit dem Wind, mit der Natur, das da im Vordergrund steht.
Jetzt sind wir schon sehr technisch geworden. Ich hätte aber noch eine interessante Frage, also für mich zumindest interessant, ob es auch irgendwelche besonderen oder kuriosen Erlebnisse gibt, die ihr in den letzten Jahren vielleicht gehabt habt, während dem Ballonfahren oder mit Zuschauern.
Ja, ein großes Highlight ist natürlich, wie es zum Beispiel jetzt, ich glaube, gestern haben wir eine Aufgabe gehabt, das sogenannte Gordon Bennett Memorial. Das ist quasi ein Zielkreuz, das meistens auf der Startwiese ausgelegt wird. Es gibt dann verschiedenste Gebiete, die man definiert. Hier in Wieselburg waren es zwei Dreiecke, die neben dem Zielkreuz quasi in Form von Absperrbändern markiert werden. Wenn man so eine Aufgabe schafft, dann in so einem Areal wie draußen auf der Startwiese, wo sehr viele Zuschauer sind und alle bejubeln einen, also das sind schon sehr erhebende Dinge, die man dann da erleben darf.
Ja, es gibt Wettbewerbe in natürlich in unterschiedlichen Städten, Ländern und Regionen der Welt. Und es ist immer wieder, jede Region hat so ein bisschen seine speziellen Vorzüge. Hier ist es zum Beispiel wunderschön, wenn man etwas hochgeht und hat eine Übersicht über doch die Berge, die man schon sieht, die Anhöhen, und da ist die Gegend wunderschön, auch mit den Dörfern, wie das alles liegt, sehr, sehr schön grün. Das hat alles irgendwie schon sehr, sehr positive, und das sind eben andere Elemente, die man vielleicht in seinem Alltag nicht hat, wenn man Ballon fährt. Und das, glaube ich, geht vielen Piloten auch so und auch mir, als wenn ich als zum Beispiel einen Wettbewerb leite. Dann gibt es manchmal Wettbewerbe in ganz exotischen Ländern. 2015 waren die World Air Games, das waren verschiedene Luftsportarten, unter anderem dann auch Ballone, war in Dubai. Und da sind wir natürlich in Dubai auch über die Palminseln gefahren oder am Busch, an den Hochhäusern vorbei. Das war schon sehr beeindruckend, in die Wüste rein. Also da geht es fast mehr um die Gegend, um dass man da mal fahren darf, als um den Wettbewerb selbst. Das war ein toller Wettbewerb, aber das sind so natürlich auch wiederum Highlights, wo man lange dran noch denkt und sich immer wieder mit Freunden, die dabei waren, austauscht und Bilder schickt und sagt, weißt du noch damals, was war das? Tolle Fahrten. Also wirklich, das sind so die absoluten Highlights auch in der Zeit.
Es sind vielleicht, muss noch was dazu sagen, vielleicht auch oft Kleinigkeiten, die dazukommen. Es sind nämlich diese großen Dinge, die so im Vordergrund oder sich sehr gut präsentieren lassen oder wiedergeben lassen. Aber es sind auch oft die vielen kleinen Dinge. Ein Beispiel dazu, ich war vor kurzem bei der ungarischen Meisterschaft südlich des Plattensees in Kaposvár. Die haben das dort ausgetragen, ohne dass es dort einen Verein gibt. Quasi die Stadt ist quasi an die Ballonfahrer herangetreten, ob wir nicht was machen, eine Veranstaltung machen können. Die Bevölkerung war so begeistert, also das war ein, und das merkt man jetzt auch schon in Wieselburg durch die hohe Frequenz, die wir jetzt in der Luft gehabt haben, dass die Bevölkerung das sehr gut angenommen hat. Da passiert es dann mal, dass man bei Landung bleibt der Bäcker nebenstehen, bringt ein kleines Frühstück und aus Begeisterung quasi, dass wir hier sind und das machen und uns präsentieren dürfen. Ich war, weiß nicht, vor langer Zeit in Nepal Ballon fahren. Wir waren überhaupt die ersten Ballone, die im Landesinneren gefahren sind. Unvorstellbar. Trauben von Menschen, die hinter jedem Ballon hinten nachgezogen sind, nur um das einmal zu sehen, einmal angreifen. Solche Dinge. Also sind schon Dinge, die dann selbst berühren auch. Und so viele, viele kleine Dinge, die es dann langfristig halt auch zu dem machen, was es ist.
Ja, es ist auf jeden Fall schon was Besonderes, wenn man auch vor allem so viele Ballons auf einem Ort gemeinsam starten sieht. Also ich habe das jetzt auch ein paar Mal miterleben dürfen. Es war immer, man freut sich tatsächlich wie ein kleines Kind, weil es einfach so ein schöner Anblick ist, ja. Das heißt, ihr fühlt euch jetzt hier wohl in Wieselburg. Wie erlebt ihr generell so die Europameisterschaft hier? Wie sind die Bedingungen und wie unterscheidet sich Wieselburg von anderen Standorten oder Austragungsorten? Du hast, glaube ich, schon ein paar Beispiele genannt.
Ja, sicherlich. Die Gegend ist wunderschön. Mhm. Es ist wirklich gut zum Ballonfahren. Noch kürzlich drüber geredet. Hier könnte man auch eine Weltmeisterschaft austragen. Also nein, es ist eine wunderschöne Gegend zum Ballonfahren. Die Begeisterung der Menschen, die natürlich dann zum Beispiel jetzt an der Zieleinfahrt einfahren auf die Startwiese. Da stehen die auf dem Hügel entlang und jubeln jedes Mal, wenn ein Marker fällt. Das ist super. Also ich glaube, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut. Das Publikum und überhaupt die ganze Bevölkerung, überall, wo wir hinkommen. Wir produzieren auch an den Zielen, teils die irgendwo in der Gegend rumliegen, ganz viel Chaos mit den Autos, weil da wollen alle Wettbewerber und alle Offiziellen wollen irgendwie dahin. Und das wird sehr positiv aufgenommen. Also es ist immer wieder, man ist willkommen. Man sieht immer freundliche Gesichter, ein Lachen und es ist Begeisterung da. Also ich sehe jetzt mal diese Woche soweit sehr, sehr positiv vom Empfang, von der Stimmung her, vom Wetter war es auch größtenteils wunderbar, warm und sonnig und sehr gute Winde. Also da kann man sich nicht viel, viel mehr wünschen.
Ja, zusätzlich vielleicht anzumerken, Wieselburg eignet sich auch dadurch sehr gut. Die Infrastruktur ist quasi gegeben, die wir für so eine Veranstaltung auch brauchen. Die Messehallen quasi, die wir benutzen dürfen für unsere Briefings, unser Frühstück, sind perfekt quasi. Wir haben genug Platz für die Anzahl der Personen, die wir auch bei der Veranstaltung im Gesamten jetzt darstellen. Startplatz super, Wettbewerbsgebiet super, wir können quasi alle Richtungen relativ bedenkenlos fahren, ohne Schwierigkeiten beim Landen zu haben. Das sind schon Dinge, die es nicht überall so gibt in der Form. Also wenn man jetzt das alles aufbauen muss in Form von Zelten und so weiter, sind die Aufwendungen noch enormer. Und ich glaube, dass es in Wieselburg der positive Touch da ist. Man merkt es auch als Teilnehmer, dass die Stadt dahinter steht, die Verantwortlichen dahinter stehen. Viele, viele helfende Hände, die man nicht sieht an der Oberfläche, beginnend vom Frühstück zu Zeiten, die ungrießlich sind, bis tief in die Nacht hinein, wo der Schlaf halt tagtäglich schon fehlt. Und ich glaube, das macht es im Gesamten dann aus, dass eben eine Veranstaltung sehr abgerundet ist, sehr gut angenommen wird und sich die Teilnehmer und alle Beteiligten auch wohlfühlen dabei. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es ist vielleicht nicht überall so. Es gibt Gebiete auf der Welt, wo es mehr ist. Noch. Wenn man zum Beispiel Japan hernimmt, da sind hunderttausende Zuschauer bei so einer Veranstaltung. Das ist nochmal ein anderer Rahmen. Aber für österreichische Verhältnisse, glaube ich, ist Wieselburg jetzt sehr, sehr auf sehr hohem Level anzusetzen jetzt da.
Ja, ein ganz großes Thema auch immer wieder, dass man beim Ballonsport vom Fahren spricht und nicht vom Fliegen. Vielleicht kann man das kurz erklären, warum ist das so?
Ja, das Fahren ist ja grundsätzlich eine geschichtliche Überlieferung. Ballon war ja das erste Luftfahrzeug, das es überhaupt gegeben hat, lange, lange vor der ganzen Fliegerei. 1783, die Geburtsstunde in Frankreich durch die Gebrüder Montgolfier. Und zur damaligen Zeit hat man nicht gewusst, wo positioniert man diesen Ballon, wo gibt man den dazu? Irgendwo, die haben es dann doch einmal geschafft zu starten quasi, haben quasi eine Ballonhülle gebaut in einer Papierfabrik und haben das geschafft, so dicht zu kriegen und so viel warme Luft zu erzeugen, dass das Ganze aufgestiegen ist. Und mit der Zeit hat sich natürlich entwickelt, damals die Kutschenfahrt, das Hauptverkehrsmittel, wenn man sich das noch so vorstellt. Und es war dann gleich so weit, dass die Seefahrer sich um das Ganze angenommen haben. Die haben gesehen, dass sehr viele Dinge da gut zusammenpassen. Die arbeiten auch mit dem Wind, arbeiten mit Landkarten, haben damals auch mit einem Kompass gut arbeiten können schon. Und plötzlich sind die draufgekommen, dass da sehr viele Dinge zusammenpassen. Und irgendwann war die Zeit reif und man hat quasi aus der Seefahrt, wie es so schön heißt, die Luftfahrt gegründet und hat natürlich sehr viele Begriffe aus der Seefahrt mit übernommen. Hören wir heute im Wort Flughafen zum Beispiel sehr schön. Der Schiffshafen und der Flughafen sind sehr eng verwandte Begriffe. Und so hat sich dieses Fahren speziell im deutschsprachigen Raum erhalten. Es ist kein Schweben, sozusagen man fährt mit dem Wind, so wie auch die Schiffe quasi mit ihren Segeln vor dem Wind dahinfahren und auf dem Wasser dahinfahren, auf der See fahren. Und so fahren wir halt durch die Luft. Und ist der Begriff noch immer passend für die Ballone?
Ja, es gab ja auch die Luftschifffahrt.
Ja, richtig.
Es gab ja auch Luftschiffe, auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Und es ist aber so, dass viele, ich möchte nicht alle sagen, ich kenne nicht alle Sprachen, aber sehr viele, in sehr vielen anderen Sprachen ist es eben Fliegen.
Genau, im Englischen, glaube ich, gibt es den Unterschied nicht, ne?
Ganz genau, da fliegt.
Wir haben ja auch schon gehört eben, dass die verschiedenen Winde eine große Rolle spielen und auch die Thermik spielt eine große Rolle. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erklären dazu.
Ja, sie spielen in der Hinsicht eine große Rolle, dass sie nicht gut ist für uns, weil Thermik am Tag entsteht durch Sonneneinstrahlung. Da erheizt sich dann irgendwie eine Luftblase irgendwo über einem Parkplatz zum Beispiel, über eine Stadt. Die löst sich irgendwann nach oben weg, weil sie ja wärmer geworden ist, diese Luftblase, und warme Luft steigt in die Höhe. Was bedeutet, dass unten an dem Parkplatz zum Beispiel keine Luft mehr ist und dann muss sie von den Seiten herkommen und da entsteht dann eine kleine Böe, eben unregelmäßiger Wind. Wenn die Sonneneinstrahlung noch nicht ganz stark ist, also am Morgen kurz nach Sonnenaufgang und am Abend wieder kurz vor Sonnenuntergang, dann ist die Thermik auch schwach. Dann entstehen diese Luftblasen und diese Winde, horizontalen, sehr unregelmäßigen Winde, sind nicht da. Und genau da fahren wir Ballonen, weil ein unregelmäßiger Wind, eine Windböe, wenn sie zu stark ist, drückt den Ballon ein und schiebt ihn mal nach rechts, mal nach links. Also das ist dann genau das, was wir nicht wollen. In der Hinsicht fahren wir morgens früh und abends spät. Und im Winter, beziehungsweise ab Herbst irgendwann und bis dann ins Frühjahr hinein, gibt es auch diese Thermik nicht, weil die Sonneneinstrahlung nicht stark genug ist, um diese Thermik zu produzieren, so dass man in diesen Jahreszeiten kann man eigentlich tagsüber auch Ballon fahren.
Das heißt, im Sommer immer in der Früh, wann startet da jetzt so der Tag eines Ballonfahrers?
Also wenn man im Hochsommer unterwegs ist, ist meistens der Treffpunkt am Startplatz so circa 5:30 Uhr in der Früh, dass man eben auch ausreichend Zeit hat, den Ballon vorzubereiten, zum Starten eine schöne Fahrt zu machen und noch vor Thermikbeginn wieder landen kann. Am Abend genau das umgekehrte Spiel, Treffpunkt bestenfalls 18 Uhr. Man fährt zwar in den Sonnenuntergang rein und versucht dann plant quasi bei relativ ruhigen Windbedingungen zu landen. Und ja, so ist dieses, der Hochsommer natürlich die anspruchsvollste Zeit von den Tageszeiten, wo man sehr früh und sehr spät am Abend unterwegs ist.
Du hast ganz am Anfang erwähnt, du hast einen Ballonführerschein gemacht. Wie schwierig ist es überhaupt oder heißt es überhaupt Führerschein? Wie kann man sich das vorstellen?
Eine Pilotenlizenz. Okay. Auf europäischer Ebene genormt, wenn man so aussprechen will. Das heißt, die Anforderungen, wenn man so eine Lizenz hat, sind für jeden gleich. Egal, ob man das in Spanien macht, in Frankreich macht, bei uns macht, in Deutschland macht, kannst du sagen. Da weiß man, jeder ist auf diesem Niveau. Ja, die Pilotenlizenz, kannst du sagen, ist ähnlich einer Flugzeuglizenz, so ein motoriges Flugzeug zum Beispiel, eine Cessna oder so. Und ist der ganze praktische Teil natürlich auf den Ballon ausgelegt. Aber rechtlich sind wir nichts anderes als jedes Flugzeug, sind an Lufträume gebunden, mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Was speziell beim Ballon vielleicht dazukommt, dass bei uns die Meteorologie eines der Hauptfächer ist. Wir sind eben sehr, sehr wetterabhängig. Wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir dann vor einem Gewitter umdrehen, bei starkem Wind die Bremse anziehen beim Landen, was auch immer, müssen quasi die Wetterlage gut interpretieren, gut erkennen, gute Wetterinformationen auch einholen vor dem Start. Und mit diesen Kriterien kommt man gut durch die Luft. Aber nochmal zur Lizenz, also es ist ein Pilotenschein mit einer fliegerärztlichen Untersuchung, die man auch braucht dazu. Funkerzeugnis zum Beispiel, wenn man übt auch Sprechfunkverkehr aus mit Flugsicherungsstellen, wenn man da in diesem Gebiet zum Beispiel, wenn man in größeren Höhen unterwegs ist oder wenn man was in Bereichen, wo Flughäfen sind, unterwegs ist, quasi, also da ist man an allen Rechten und Pflichten gebunden. Und deshalb macht auch die Lizenz Sinn natürlich, dass man hier nicht im Blindflug unter Anführungszeichen unterwegs ist, sondern dass das alles geregelt ist und man auch seine Rechte und Pflichten wahrnimmt.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte Heißluftballonpilotin werden, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss oder gibt es auch irgendwelche Einschränkungen?
Ja, es wäre schon mal eine gute Idee, das zu machen, auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen. Einschränkungen gibt es in der Hinsicht, dass man natürlich diese fliegerärztliche Prüfung da bestehen muss. Das ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was man eventuell, wie fit man sein muss, um 747-Pilot zu werden. Also da gibt es dann auch nochmal die Anpassung auch auf dem Niveau. Und ja, ich glaube, man muss es... Man muss die Begeisterung mitbringen, weil im Sommer viel um 4:30 oder um 5 aus dem Bett raus, das wird man belohnt. Ganz klar, wenn man bis draußen ist morgens und man ist in der Luft, das ist schon etwas sehr Besonderes. Trotzdem muss man dann mit einer Begeisterung dabei sein, um das und auch das mitbringen. Ja, man braucht natürlich ein Team immer. Es ist keine Sportart, die man ganz alleine macht. Man braucht immer einen Nachfahrer, man rüstet auch einen Ballon nicht alleine auf. Also ist auch diese Teamfähigkeit ganz, ganz wichtig, ja, um das dann zu machen. Und dann geht's los mit Theorie, mit ein bisschen Lernen in Büchern. Das ist aber alles überschaubar. Also es ist nicht so, dass das eine Unmöglichkeit ist, das zu erlernen. Auch da hilft die Begeisterung. Man lernt ja bekanntlich auch mehr, wenn man das möchte, wenn man motiviert ist. Und genauso ist es hier auch. Und der Praxis, ja, da kommt das dann auch dazu. Praxisstunden, da wächst die Begeisterung ganz schnell, wenn man ein bisschen in der Luft ist und sich gut konzentriert. Es ist halt ein gewisses Commitment. Man engagiert sich da schon auf etwas mehr als nur eine Party irgendwie auf einem Videospiel zu machen oder sonst was, wo man irgendwann mal wieder ausschaltet. Also man übernimmt ja auch Verantwortung. Und das muss man sich auch bewusst sein, wenn man fährt. Es ist nicht ein Videospiel. Nicht einfach, wo man sagt, so jetzt eine halbe Stunde, jetzt habe ich genug, jetzt muss ich wieder was anderes machen. Das ist schon, ich würde nicht sagen, zeigt Raum, aber es nimmt Zeit ein. Die ist nicht geraubt, die ist definitiv sehr gut ausgefüllt, aber die Zeit muss man halt mitbringen.
Mhm. Quality Time.
Absolut.
Ja. Teamwork ist das nächste Stichwort. Es ist ja besonders wichtig im Ballonsport, dass man sich auf sein Team verlassen kann. Wie hast du dein Team zusammengestellt?
Also einerseits meine Familie. Meine Frau unterstützt mich seit Beginn an, hat selbst einen Pilotenschein und das wird auch mit der Grund sein, dass wir das unser Hobby unter Anführungszeichen so intensiv betreiben. Mittlerweile unsere Kinder, die Mädels sind hier mit auch und haben zwar noch keine Ausbildung, aber sind mit Begeisterung und mit Herzblut dabei bei vielen anderen Dingen. Zusätzlich habe ich noch mein langjähriges Team, Wolfgang und Brigitte, die mich seit 25 Jahren unterstützen. Ich bin vielleicht, weiß nicht, gleich, glaube ich, kann auf einer Hand abzählen, die Bewerbe, die ich ohne sie gefahren bin. Also Tag und Nacht dabei, ganzen Urlaub geopfert und große Anerkennung, bin ich sehr dankbar. Langjährige Freundschaft natürlich. Und ja, das Team ist sehr wichtig. Also wenn man sich verlassen kann, sitzen die Handgriffe. Im Hintergrund vielleicht noch einem Verein angehört, was natürlich sehr gut ist von der Entwicklung, auch von der Ausbildung her, wenn man sich bei einem Verein anhängt, kannst du sagen, man hat Kontakt zu anderen Piloten, sammelt Erfahrungen, Erfahrungsaustausch, wie halt in jedem anderen Bereich auch, eignen sich die Vereine natürlich sehr, sehr gut dazu. Und ja, und beim Team ist es ähnlich. Man trifft sich auch oft nicht zum Ballonfahren, auf ein Gespräch, auf Erfahrungsaustausch. Und das ist natürlich dann wichtig für die langjährige Entwicklung auch dazu, dass man gefestigt ist und auch den ganzen Anforderungen speziell in einem Wettkampf dann auch gewachsen ist.
Es ist ja so ein Heißluftballon nicht gerade billig. Also der kostet ja mehrere 10.000 Euro. Ich glaube, es gibt da Unterschiede zwischen Sportballon und Passagierballon, was ich jetzt so gehört habe. Wie kommt man zu seinem eigenen Ballon? Bestelle man den im Internet oder gibt es da ein Fachgeschäft, wo ich sage, ich möchte das und das?
Es gibt Hersteller, es gibt mehrere sogar. Die sind aber auch fast an der Hand abzuzählen, die sind aber bekannt und die einen haben das eine, was besser ist, das andere, was besser ist, also sind sehr ähnlich. Wie kommt man dazu? Am besten ist natürlich, man findet einen Sponsor, deshalb sieht man auch sehr viele Ballone mit irgendeinem Namen oder Sponsor-Logo drauf. Die helfen dann schon bei der Finanzierung, da verpflichtet man sich dann ganz oft in einem Vertrag zu dem Sponsor, den Ballon zum Beispiel so oft im Jahr zu bewegen oder in die Luft zu kriegen, damit der schön gezeigt wird. Also das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, zu einem Ballon zu kommen. Es gibt aber auch private Ballone. Ich muss natürlich sagen, wenn ich mir heute einen Wettkampfballon kaufe, ohne großes Logo, dann sprechen wir hier bei einer Hülle von 20.000 bis maximal 30.000 Euro. Ja. Kaufe ich mir ein schönes Cabrio oder sonst ein schöneres Auto, kostet das mehr. Also es ist nicht so, dass das wirklich eine Sache der Unmöglichkeit ist, sich privat sowas zu leisten. Es ist also immer noch irgendwo überschaubar, man muss es halt dann wollen. Es gibt private, was die Form angeht, da gibt es von klein bis groß, gibt es vieles und dann Wettbewerbsballone sind eher klein, weil man wesentlich besser damit, wie wir sagen, manövrieren kann. Wir steuern ja nicht, sondern wir nutzen die unterschiedlichen Höhen aus. Und genau darum geht es dann auch, zu sagen, wenn ich jetzt nach rechts will und ich weiß, über mir, 200-300 Meter über mir geht es nach rechts, dann will ich schnell dahin. Und genau da kommt dann die Form ins Spiel, wo ich sage, verschiedene Ballone steigen und fallen besser, halten besser die Form. Wenn sie klein sind, reagieren sie besser auf Brennerstöße und auch schneller. Und genau das macht es dann aus. Also die Form einerseits und auch die Hüllenvolumen ist da schon wichtig. Also wenn man einen Ballon, der für 10 oder 15 Passagiere gedacht ist, der reagiert natürlich ganz, ganz anders als jetzt ein Wettkampfballon.
Wie lange dauert es eigentlich jetzt als eingespieltes Team, bis dieser Ballon vom Anhänger ausgeladen, vorbereitet und in der Luft ist? Was sind so da die einzelnen Schritte, die da gemacht werden?
Grundsätzlich wird gut vorbereitet. Man sucht einen geeigneten Startplatz, der hindernisfrei ist, frei von Stromleitungen natürlich, dass nicht irgendeine Kollision jetzt schon möglich ist. Man packt quasi alles aus. Die meisten haben es auf einem Anhänger verstaut. Also die Systeme bestehen quasi aus einem Unterbau und der Hülle. Unterbau ist meistens ein Weidenkorb. Es gibt auch Stoffkörbe, unter Anführungszeichen, die leichter gebaut sind, vielleicht nicht so strapazfähig sind längerfristig. Das Herzstück der Brenner dazu, die Gasflaschen, um unseren Brennstoffvorrat quasi zu deponieren im Korb. Ja, man baut das Ganze zusammen, lädt ab, Korb wird ausgelegt, umgelegt, die Hülle angehängt, ausgezogen in Windrichtung. Kannst sagen, der Ballon ist sehr windanfällig, also gegen den Wind hat man es schwer. Und ruhige Bedingungen sind natürlich einfach. Wenn es ein bisschen windiger ist, ist der Start schwieriger. Man fixiert das Ganze am Auto, dass der Wind quasi den Ballon jetzt nicht am Boden schon irgendwo bewegen kann. Und ja, dann bläst man die Hülle kalt auf mit einem Ventilator. Irgendwann ist so viel Volumen quasi vorhanden, dass man mit dem Brenner dann schon die Luft in der Hülle aufheizen kann. Der Ballon richtet sich auf quasi und wird schon langsam startbereit. Technische Ausrüstung ist noch wichtig. Jeder Ballon hat eine Mindestausrüstung, beginnend von Kompass, ein Höhenmesser, ein Variometer, wie schnell das man steigt, wie schnell kann man sinken, ein Funkgerät. Einige solche Dinge, die sind zwingend erforderlich. Das rüstet man aus und dann ist man startbereit und ja, je nachdem, ob man allein fährt oder mit Passagieren fährt, alle an Bord. Eine Einweisung dazu ist wichtig, dass jeder weiß, was er zu tun hat, wie hat man sich zu verhalten beim Start, bei der Landung. Und so geht es dann los quasi. Die Fahrt hat man vorher dann schon geplant, aufgrund der Wettersituation, welche Richtung wird es gehen, wie schnell wird es ungefähr sein, sind irgendwelche Wettererscheinungen in der Nähe vorhanden, was auch immer. Und man fährt dann so was in einer Stunde, eineinhalb Stunden, je nachdem. Im Wettbewerb geben es die Aufgaben vor, wie lange das man dann, wenn man jetzt eine Passagierfahrt macht oder mal zum Spaß fährt, teilt man sich's ein und sucht dann natürlich ein geeignetes Landegelände. wo wir wieder quasi nur mit der Windrichtung, nur mit der Windströmung daherkommen und quasi uns positionieren und sehen, aha, es sind geeignete Landeflächen für uns und irgendeine davon nehmen. Sehr oft, wenn es ruhig ist, auf einem Weg, um auch quasi die Grundstückseigentümer, dass die wohlgesonnen bleiben, dass wir die nicht verärgern. Wenn alles so wie jetzt hier geerntet ist, gemäht ist, ist es leicht, quasi Landeplätze zu finden. Ansonsten ist es natürlich ein bisschen eine Challenge, wenn der Fruchtstand hoch ist, aber da bemühen sich alle und glaube ich, gibt sehr wenig Probleme mit den Grundstückseigentümern und es funktioniert sehr gut.
Wenn du dann bereit bist abzuheben, was wünscht man dem Ballonfahrer?
Also der Leitspruch ist Glück ab, gut Land.
Mhm.
Also unser Ballonfahrergruß sozusagen. Das Glück ab, quasi wie endlich dem Glück auf. Und das Gut Land natürlich auch dafür, so schön wie es oben natürlich auch ist. So froh ist man natürlich auch, wenn die Fahrt gut über die Bühne gegangen ist, wenn man gut gelandet ist, wenn alles sicher wieder am Boden ist. Wir haben so einen schönen Spruch, es ist besser am Boden zu sein und sich wünschen, oben zu sein, als oben zu sein und sich wünschen, am Boden zu sein. Also es ist dann so, doch gewisse Leitfäden, die man nicht außer Acht lassen soll. Wenn das Wetter nicht passt, quasi hat man mit einem Ballon in der Luft nichts verloren. Wir sind hier bei einer Europameisterschaft. Es sind hier alles geübte Piloten. Wir sind hier schon teilweise über Wetterlagen in der Luft, wo man zu einer Spaßfahrt nicht mehr startet, zu einer Passagierfahrt nicht mehr startet, weil prognostiziert ist, dass die Landung vielleicht schon etwas schneller ist, schwieriger ist, komplizierter ist. Mit den kleinen Ballonen ist das handelbar. Die geübten Piloten schaffen das sehr gut quasi, auch hier wieder sicher zu landen. Und das sind halt auch diese Unterschiede, die dann halt ein Wettkampf zu einem normalen Ballonfahrertreffen zum Beispiel da bietet.
Möchtest du da gerne noch was ergänzen?
Ja, also die Sprüche oder den Wunsch, den man da abgibt, das ist sehr sprachenabhängig. Da gibt's besonders, das ist natürlich markant im Deutschen, Glück ab, gut Land, wird oft gesagt. Aber ansonsten in anderen Sprachen, Französisch, bon vol, also gute Fahrt und so weiter. Also da gibt's jetzt nicht so Spezifisches. Mhm. In Deutsch, glaube ich, ist es schon sehr, sehr
spezifisch. Das ist sehr markant, ja.
Sehr markanter Spruch, ja.
In unserem Podcast gibt's immer eine Schnellfragerunde. Das ist gegen Ende und ich werde euch ein paar Fragen stellen und kurze Fragen und ihr sagt's mir einfach, was euch als erstes einfällt dazu. Morgen oder Abendfahrt?
Morgenfahrt.
Morgenfahrt.
Sportballon oder Passagierballon?
Sportballon.
Sportballon, klar.
Das mache ich vor jeder Fahrt.
Wetterinformation einholen.
Ja, sehr detailliert Wetter schauen und sicher sein, dass das Wetter passt.
Das Gefühl beim Abheben in einem Wort.
Ich bin in der Luft.
Begeisterung.
Beim Ballonfahren fasziniert mich am meisten.
Das Spiel mit dem Wind.
Das Steuern vom Ballon, genau.
Hier hatte ich meine bisher schönste Fahrt.
In den Alpen.
Schwierig, es gibt viele, aber ich würde sagen, über der Palmeninsel Dubai, das war schon sehr markant.
Ja, ja, dann darf ich mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr uns die Gelegenheit gegeben habt, in den Ballonfahreralltag hineinzuschnuppern. Ich selbst habe es ja schon gesagt, ich habe mich diese Woche immer wieder wie ein Kind gefreut über so viele bunte Ballons, wie die aufsteigen. Und ich bin mir sicher, dass das auch auf ganz viele Wieselburgerinnen und Wieselburger zutrifft, dass sich die genauso dafür begeistern können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie uns heute begleitet haben, um zu hören, was die Faszination des Ballonfahrens ausmacht und warum es eine so beliebte Sportart ist. Schreiben Sie uns gerne, was Sie am Ballonfahren fasziniert oder schicken Sie uns Ihre besten Schnappschüsse von Wieselburg während der Ballonfahrer-Europameisterschaft. Falls Sie Vorschläge haben, wen Sie gerne in einem Podcast hören möchten, freuen wir uns ebenfalls über Ihre Nachricht. Jedenfalls hoffen wir, dass Sie diesen Podcast weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal selbst wieder reinhören. Auf Wiedersehen.